Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Heute reden wir und wir kommen damit zu den Anfängen der Popcorn-Pilger zurück. Erneut über einen Film von und mit Clint Eastwood. Gran Torino von 2009. Ein Film, der über das alte und alternde und den vielleicht toten amerikanischen Traum erzählt. Und dazu passt dieser knorrige, knotige, alte, verbitterte Mann, gespielt von Clint Eastwood, da so hervorragend rein. Es geht um Bandenkriminalität, es geht um den Niedergang der Autoindustrie, um den Niedergang des American Way of Life, alles das, wofür die goldene Zeit der 50er Jahre in den USA steht, ist da verkörpert in diesem alten, verbitterten, einsamen, alleingelassenen Menschen.
Letztlich ist er ja das, was man heute in gewisser Weise auch einen Angry White Man nennt. Nicht zu verwechseln mit White Trash, das ist nochmal was anderes. Aber dieser Angry White Man, der definiert sich durch einen gewissen Arbeiterkonservativismus, eine gewisse Nähe zur National Rifle Association sicherlich auch, Kriegsveteran in diesem Fall auch, der dann auch mit Schicksalsschlägen zu kämpfen hat. Wenn du sagst, wir kommen hier zurück zu den Ursprüngen der Popcorn-Pilger, dann meinst du ja sicherlich auch die Suche nach Christusmotiven. Als ich den das erste Mal sah, da dachte ich so einen Moment, naja gut, das ist schon zu erkennen, aber wie passt das nun auf einen so verbitterten Mann mit Gewaltbereitschaft, der durchaus zur Faust, ja sogar zur Waffe greift, nur weil er
seinen Rasen, seinen Vorgarten verteidigt.
Seinen Vorgarten verteidigt? Ist er dadurch der Christus? In gewisser Weise war damals mein erster Reflex zu sagen, also sicherlich nicht. Er sammelt auch keine Jüngerschaft in dem Sinne erst einmal, beziehungsweise er hat einer Jüngerschaft nicht unmittelbar eine frohe Botschaft zu verkünden. Aber wir haben ja, die geübten Popcorn-Pilger-Hörer wissen das ja, wir haben ja schon immer gesagt, dass es um den Phänotyp des Christus-Motivs geht. Und das ist nicht eine Überlappung mit der Jesus von Nazareth-Biografie oder diesen Lebensberichten, wie sie die Evangelien zeigen. Wonach man die Augen offen halten muss, ist jemand, der eine Berufung empfindet, auch gegen den eigenen Widerstand, die über ihn und seine persönlichen Empfindungen hinausgehen. Und da wird er ja geradezu reingezwungen. Auch bei Jesus von Nazareth könnte man das ja vermuten, zum Beispiel Matthäus 15, 21. Es kommt eine phönizische Frau zu ihm und sagt, Herr, bist du auch für mich da? Ich mache das, verkürze das jetzt, bist du auch für mich da? Und er sagt, nein, es ist nicht recht, dass die Hunde das kriegen, was den Kindern vorbehalten ist. Und dann sagt sie, ja, ich bin ein Hund, aber auch die Hunde, die dürfen wenigstens das bekommen, was vom Tisch herunterfällt. Und Christus sagt, ja, auch du wirst, wenn es soweit ist, dann errettet sein oder du bist auch berufen. Und dieses Wachstum in der Berufung, das Öffnen für das Größere, was über mich hinausgeht, was eben in Gran Torino-Fall sich eben nicht nur bezieht auf die eigene Ethnie, auf die eigene soziale Schicht und so weiter, das, was ja der amerikanische Traum auch ist. Ich kann mir ein Haus leisten von meiner Hände Arbeit und ich habe meinen netten Nachbarn, der auch Mike oder Jack oder so heißt. Nein, er heißt dann hat einen asiatischen Tao, einen asiatischen Namen, hat einen muslimischen Namen oder wie auch immer. Und damit muss er leben. Aber er muss sich zu einem Größeren öffnen. Und damit wird er mit Gewalt gebracht.
Er erfährt, und das ist das, was Walter dann dazu bringt, sich zu öffnen, das erste Mal seit langem Gemeinschaft. Also von seinen Söhnen und seinen Enkelkindern kann er das nicht erwarten. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen in dem Film. Also das beruht sicherlich auf Gegenseitigkeit.
Die Erbschleicher.
Ja, also er ist schwer enttäuscht von seinen Söhnen. Die fahren japanische Autos und haben keine anständigen Berufe, verdienen nicht ihr Geld durch ehrliche Arbeit, sondern er nennt das Diebstahl, was einer seiner Söhne betreibt. Er ist Verkäufer von japanischen Autos. Und die stellen sich aber auch nicht besonders geschickt an. Das muss man auf der anderen Seite auch sagen. Also wenn sie ihm zum Geburtstag gratulieren wollen und ihm da unter der Hand charmant das Altenheim verkaufen, die hätte ich, glaube ich, auch vor die Tür gesetzt.
Ja, gerade einen guten ersten Teil des Films gibt es ja kaum einen echten Sympathieträger. Also er ist ein oller Griesgram. Die Nachbarskinder, vor allem auch Tao, sind jetzt nicht so sofort, Mensch, das ist aber meine Identifikationsfigur. Die Kinder von ihm sind unerträglich. Sicherlich auch ein Stück weit, weil sie uns einen Spiegel vorhalten in einer Leistungsgesellschaft, wo jeder irgendwas machen muss, um über die Runden zu kommen. Und wenn Oma dann endlich im Heim ist, naja, dann ist es bis zum Erbe vielleicht auch nicht mehr so weit. Das sind Gedanken, die man der heutigen Zeit wahrscheinlich gerne zuordnet. Aber es gibt einen Ausbruch aus diesem Trott, wo der Sympathieträger und die Hoffnung ein Stück weit auch fehlt. Aber erst durch die Dunkelheit kann es diesen Lichtblick geben.
Und es ist dann eben nicht der 27-jährige Priester der Gemeinde, der junge Kaplan, der gerade vom Priesterseminar kommt, der jungfräuliche Streber, wie es in dem Film so schön heißt, sondern es ist die Auseinandersetzung mit dem Nachbarn, der mir eigentlich fremd ist und auf dessen Fremdheit ich mich erstmal einlassen muss. Aber auch das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Er wird ja zu einem Grillfest eingeladen und die Familie von Tao, dem Mädchen, das ihn einlädt, ist alles andere als begeistert, dass da dieser angry white man, um jetzt hier nochmal den Film zu zitieren, nicht die Hunde aus dem Matthäus-Evangelium, sondern mit den Sumpfratten sich abgibt.
Ja, dieses Verbildlichen des Fremden und auch der Vorwurf des Unzulänglichen, was er dem Priester macht, symbolisiert natürlich ganz stark die Perspektivlosigkeit der typischen Gesellschaftsumstände. Das Überfremden auf der einen Seite und dass die großen Institutionen, die es da noch gibt, nicht das bieten, was sie behaupten. Also Hoffnung, Vergebung, einen sozialen Ankerpunkt vielleicht und natürlich auch eine Perspektive für sich selbst, einen Ort, wo ich mit meiner Trauer hin kann. Er muss aus einem verfassten Trott heraus, aus einer engen Struktur sozusagen etwas aufbrechen, was scheinbar ein unverrückbarer Teil dieser Gesellschaft ist. Nämlich zum Beispiel hier symbolisiert durch diese Gangstrukturen, die seine Nachbarn enorm unter Druck setzen. Und das macht er eben vielleicht nicht, wie wir das von einem Kumpel-Jesus-Bild, um mal Dogma zu zitieren, von einem Kumpel-Jesus erwarten würden, sondern sofort mit einer gewaltsamen Aufopferungsbereitschaft. Das ist für Eastwood natürlich nicht total untypisch, aber man sollte hinter diese Fassade des amerikanischen Selbstermächtigungsdenken schauen und dabei sehen, dass das natürlich ein Aufbruch ist. Es geht hier dann am Ende nicht mehr darum, wer ist der Fremde und das ist dann mein Feind und das ist nicht der Fremde, das ist mein Freund. Die Familie ist nicht das Fremde, das sind aber nicht die Freunde. Und die in Wirklichkeit fremd sind, werden am Ende zu den Freunden. Und auch in der Gang sind ja Fremde und sozusagen ethnisch nicht Fremde, sind ja sehr durchmischt mit Absicht, tauchen dann diese Antagonisten auf. Es zeigt sich dann aber, dass die Tat und das Öffnen für das Richtige, also in diesem Fall die ersehnte Unschuld, auch bei dem Nachbarsjungen, der ja einen guten Kern hat und man muss ihn da nur rausholen, also ist die gute Tat, die das Entscheidende bringt. Die Sehnsucht nach dem Guten, das Streben nach dem Hoffnungsvollen. Und insofern entspricht er voll und ganz auch einer Evangelienperspektive, einer frohen Botschaft, dass das eingefahrene Schlechte in der Welt durchbrochen werden kann.
Wenn wir jetzt nochmal auf unsere erste Folge zurückkommen, auf Pale Rider mit und von Clint Eastwood, da sehen wir den apokalyptischen Christus, der mit der Waffe in der Hand Gerechtigkeit schafft. Und in Gran Torino sehen wir einen gealterten Clint Eastwood, der das zunächst ja auch glaubt. Nachdem also Tao, dem er sein Werkzeug leistet und einen Job vermittelt, von dieser Gang drangsaliert wird, meint er, er könnte mit Gewalt, indem er die mit der Waffe bedroht und verprügelt, zumindest einen aus dieser Gang, da Klarheit schaffen und dafür sorgen, dass das nicht mehr passiert. Aber gerade die Handlungsmuster des alten Eastwood führen ja dazu, dass die Situation gerade erst eskaliert. Und Walter, also Clint Eastwood, ist sich dessen ja bewusst. Also er vergräbt sich eine ganze Nacht in seinen Schuldgefühlen. Die blutigen Hände, die er hat, weil er die Küchenschränke zerschlagen hat, sind da so ein äußeres Zeichen dafür. Und dann erst am Schluss auf die Idee kommt, ich muss die Sache anders angehen. Und dann kommt es zu der Beichte. Und das, was seine verstorbene Frau sich immer gewünscht hat, passiert dann. Und zwar filmisch geschickt gelöst in zweierlei Weise. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Er geht erst zu diesem Priester in die Kirche und beichtet im Beichtstuhl. Sie sind durch dieses Gitter getrennt und er beichtet also im Grunde, muss man sagen, ja gut, er hat die Frau geküsst auf der Weihnachtsfeier und er hat mal Steuer hinterzogen, weil er ein Boot gekauft hat. Und das Dritte, da komme ich jetzt schon gar nicht mehr drauf. Und die eigentliche Beichte, das, was er im Koreakrieg erlebt hat, dass er im Grunde Kinder umbringen musste, das beichtet er diesem Mong-Jungen Tao, den er im Keller eingesperrt hat. Und sie unterhalten sich wie im Beichtstuhl durch diese Gittertür. Und es ist also schon filmisch, ist klar, hier passiert wieder eine Beichte, aber jetzt geht es um das Eigentliche. Und das gibt ihm, zumindest nach meiner Interpretation, dann die Kraft und den Frieden, von dem der Priester immer spricht, um sich seinem Ende zu stellen.
Dieses Schwitzen von Blut und Wasser, sozusagen das letzte menschliche Aufbäumen gegen diese Angst, um dann das Opfer auf sich zu nehmen, darin sehe ich auch ein ganz starkes Christusmotiv. Also der alte Eastwood, wenn wir da an Pale Rider denken, der möchte natürlich vielleicht nicht mal zu Unrecht sagen, dass auch die Gerechtigkeit wehrhaft sein darf. Das holt Gran Torino nicht komplett ein. Die Gerechtigkeit, sagen wir mal, die Sehnsucht nach der Gerechtigkeit, wird ja hier durchaus auch mit der Waffe verteidigt. Aber diese Aussage, ich bin nicht gekommen, um den Frieden, sondern um das Schwert zu bringen, hält er ja auch ein. Er geht zwar dann sozusagen in seinen Tod, auch ohne weiteres Leid zu erzeugen, aber es kommt zur Gewalt, gegen ihn sicherlich. Und das ist dann letztlich, da wird er zur Christusfigur, keine größere Liebe hat, als wenn einer sein Leben gibt für seine Freunde. Das muss nicht immer im Martyrium enden, das kann auch bedeuten, sich selbst um des anderen Willen der Gefahr auszusetzen. Eben weil natürlich wir gleichwertig sind, gleich an Würde und Rechten, das ist unsere westliche Behauptung und unsere menschliche Hoffnung natürlich. Aber um der Liebe willen setze ich mich dem aus, um das andere Menschen willen, das tut er und ist damit dann weniger der apokalyptische Christus, sondern der wirkliche in der Welt stehende Christ im Sinne echter Nachfolge. Und dieses Motiv ist unschlagbar für diesen Film. Also an dieser Stelle wird es mehr als sichtbar. Das ist sein Kreuz.
Und für die, die das dann nicht kapiert haben, wird es filmisch noch so aufgegriffen, dass Walter, nachdem er dann von der Gang da erschossen worden ist, auf der Straße mit ausgestreckten Armen wie ein Gekreuzigter auf dem Boden liegt. Man darf also den Filmemachern das ja auch durchaus unterstellen, dass sowas nicht zufällig passiert.
Man darf da Absicht unterstellen, ja. Es sind hochbezahlte Leute, die sich diese Bilder sehr gut überlegt haben.
Ja. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, alle Hörerinnen und Hörer, wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann empfehlt uns weiter, teilt uns. Wir sind auf Facebook zu finden, wir sind bei Apple Podcasts zu finden, wir sind bei Spotify zu finden, wir sind bei Deezer zu finden und bei podcast.de und ich weiß nicht wo noch. Und wer sich das alles anschauen will, wir haben auch einen Blog, www.popcornpilger.jimdo.com.
Wir sind super dankbar für alle, die uns hören. Was wir gesehen haben, ist, dass wir nun zunehmend mehr auch auf der ganzen Welt gehört werden und freuen uns natürlich über alle. Wir freuen uns natürlich noch mehr, wenn ihr da draußen auch noch mehr Werbung macht. Ob in Deutschland oder auf den Kanarischen Inseln oder in Amerika, wir freuen uns über alle. Macht uns bekannt, lest uns, hört uns und dann werden wir auch noch ganz lange für euch auf Filme und Serien aus theologischer Perspektive schauen können.